Why'd you move here?
My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems.
Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have?
I met a new friend.
Real or imaginary?
You're a cop, Tony.
Imaginary.
I'm gonna tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear.
I haven't seen stuff.
Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination.
I have to obey him. He saved my life.
Have you ever seen a portal?
Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit?
The what?
Every living thing follows along set path, and if you could see your path or channel, then you could see into the future, right?
I'm not going to be able to continue this conversation.
Don't worry. You got away with it.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino Extended Edition, zu einer ganz besonderen. Eigentlich ist ja jede Ausgabe der Bahnhofskino Extended Edition eine ganz besondere, aber diesmal eine ganz, ganz besondere, weil ich spreche mit jemandem, mit dem ich länger nicht gesprochen habe, mit dem ich bis vor relativ kurzer Zeit sehr regelmäßig gesprochen habe, und es war immer eine sehr große Freude, ein sehr großes Vergnügen. Und wir kehren zurück, das sei schon mal hier so vorweggeschickt. Ja. Mit dem ABC des Films. Ja, we will be back. Bei mir ist der Michael Thierse. Hallo.
Hallo Patrick, grüß dich.
Wie geht's dir?
Gut, gut. Die Pandemie gut überstanden, Lockdown gut überstanden, alles gut.
Wer weiß, was los ist, wenn das hier auf Sendung geht. Ja.
Oh ja. Oh ja, genau.
Die Erinnerung an den Urlaub bleibt ja.
Ja, Erinnerung, das ist auch ein gutes Stichwort für den heutigen Film, ne?
Oh, sehr schön. Ich habe einen Heidenrespekt vor dem heutigen Film, denn die Filmauswahl hast du getroffen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist tatsächlich etwas, was seit Jahren bei Daniel und mir so im Giftschrank liegt. Und ich habe den Daniel auch vorher gefragt und sagte, hier sagen wir jetzt ungefähr seit Pi mal Daumen 5 Jahren, lass uns doch mal über Film sprechen. Wärst du sauer, wenn ich das mit dem Michael mache? Und Daniel sagte, ja, ich glaube, man kann mit an Sicherheit ganz so Wahrscheinlichkeit sagen, wenn der jetzt schon 5 Jahre da lag, wird er wahrscheinlich noch 5 Jahre weiter da liegen. Und ich habe einen Respekt davor, weil es ist eben auch, glaube ich, einer deiner erklärten Lieblingsfilme. Welcher ist es denn?
Wir sprechen heute über Donnie Darko von Richard Kelly aus dem Jahre 2001.
Du zögerst wahrscheinlich zu Recht, denn 2001 hat den fast niemand gesehen.
Ja, ich habe gerade zögern müssen, weil ich glaube, der kam ja bei uns erst 2004 raus.
Ja, bei euch.
Also
ich habe ihn früher gesehen, im Kino.
Ja, ich habe ihn auch früher gesehen, weil ich habe bei denen damals dann weil es der angepriesen war, als der heiße Scheiß aus Amerika, dann aus Amerika einfach die DVD bestellt. Und den dann also auch, ich glaube auch 2002 oder so, gesehen. Im Kino leider nicht, da habe ich ihn verpasst.
Das heißt, du lebst jetzt schon an die 20 Jahre mit dem Film. Hat sich da deine Wahrnehmung geändert? Wechselt immer mehr ans Herz? Oder blickst du aber mal zurück und sagst, ja, das ist eben, war eben so, passte genau in die Zeit meines Lebens. Und jetzt so ist es einfach eine schöne Erinnerung.
Ich würde jetzt tendieren, fast zu Letzterem zu sagen. Aber ich mag ihn immer noch sehr, sehr gern. Und also der ist auch einfach irgendwie in mein Hirn eingefräst. weil ich den damals, den glaube ich, pro Jahr mindestens 1-2 Mal gesehen. Also ich habe jetzt gerade mal so im Kopf überschlagen, jetzt die Woche, wo ich mir den wieder mal gegönnt habe. Ich glaube, ich habe den jetzt 12 oder 13, 14 Mal gesehen.
Aha.
Aber jetzt war eine lange Zeit dazwischen. Also das waren wirklich 10 Jahre dazwischen. Und ich muss auch sagen, ich habe den 2-mal in der Vorbereitung zu diesem Podcast geschaut.
Ja.
Denn ich habe mir gedacht, komm, gönn dir, du hast noch nie den Director's Cut gesehen.
Gönn dir.
Den gucke ich jetzt zuerst.
Ja.
Und da können wir ja nachher nochmal drüber reden. Das ist ein bisschen eine andere Seherfahrung als die Kinofassung.
Darauf bin ich sehr gespannt, denn ich habe den Director's Cut auch gesehen, aber es ist wirklich sehr, sehr lange her. Also ich hatte ja das seltene Vergnügen, also da muss man schon zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen sein, den im Kino zu sehen. Du hast ja zu Recht gesagt, 2001 kam er in den USA raus, dann hat er, glaube ich, in Europa nirgendwo einen Verleih gefunden oder überhaupt außerhalb der USA nirgendwo einen Verleih gefunden. Aber in Großbritannien hat er einen Verleih gefunden und kam da dann Ende 2002 raus, also Oktober war das, glaube ich. Und das war zufällig die Zeit, wo ich in Glasgow lebte, und da ging eben auch jeder rein. Also musste man da wirklich, wurde mal in die Hand genommen und gesagt, aus genau denselben Gründen, die du gerade zitiert hast, das ist der heiße Scheiß. Das ist so ein Film mit eingebautem Kultstatus, den muss man einfach gesehen haben. Ich war damals im selben Alter wie du und dann hieß es eben ab ins Kino. Und wir haben den im Kino gesehen dann im Herbst 2002.
Ja, bei mir war das eben so, der lief auf dem Fantasy Film Festival. Mhm. Und damals war es noch so, wir sind halt immer nach München gefahren, weil das halt das Nächste war. Damals war München immer die erste Station des Fantasy Film Festivals. Und da kannst du also nicht aus anderen Städten die rauspicken, was ist denn gut, was kommt gut an. Und die haben Donnie Darko damals ins Nachmittagsprogramm so um 16 Uhr verfrachtet. Und nachdem auch keiner wusste, um was es da so geht, sind wir da nicht rein, weil 16 Uhr war so nachmittags, ja, nee, komm, guckst du was anderes. Und alle Leute, die da drin waren, kamen dann raus mit, boah, der ist so toll. Und von dort her wusste ich schon, ach, okay, das ist ein Film, den musst du dir merken. Und ich habe mir dann eben später die DVD einfach dann geholt.
Aber du sagst da was ganz Wichtiges. Ich glaube auch, wenn man ohne Vorwissen diesem Film begegnet oder dem Filmtitel und sich so anhört, worum geht's und wer spielt da mit, und das sind eben überwiegend Schauspielerinnen und Schauspieler der Marke, hast du noch nie von gehört, und die eben, genau, die du kennst, das sind alles so ehemalige, das sind eben Drew Barrymore, die ihre beste Zeit 82 bei E.T. hatte, oder Patrick Swayze, so alles ehemalige.
Ja, wobei, das war eher Drew Barrymore, wo du sagst, boah, cool, die eben Scream, da spielt die mit, und dann dachte, und eben gerade auch im Kontext des Fantasy Film Festivals war dann Drew Barrymore plus Fantasy Film Festival.
Ja.
Gibt guten Film, und eben jeder hat sich das angehört, Patrick Swayze,
Ja.
Und ich glaube, das hat sich ja erst so in letzter Zeit, wo dieser Patrick, dann doch Patrick Swayze-Hype dann nochmal.
Na, weil jeder zuerst an Dirty Dancing denkt und nicht an Roadhouse, sein wahres Meisterwerk.
Ja, vor allem, der war damals 2001 ja komplett vom Fenster. Also.
Ich möchte dem Film auch nicht Unrecht tun oder Drew Barrymore Unrecht tun. Ich glaube, es war schon ein, zwei Jahre nach Drei Engel für Charlie, und sie war dann schon sehr als Produzentin sehr umtriebig. Und für mich war sie immer noch so ein bisschen, also mit einem Mangel an Coolness verbunden. Das ist jetzt auch nur so eine persönliche Einschätzung. Ich bin auch in Drei Engel für Charlie gerannt, aber eher wegen Cameron Diaz oder Lucy Liu als für Drew Barrymore. Aber
ich könnte sagen, ich bin wegen allen dreien damit rausgerannt aus Drei Engel für Charlie.
Alles klar. Nein, auch vollkommen legitim. Ja, also an dem Film spricht einen auf den ersten Blick auch nicht wirklich was an, weil ich meine, der Titel ist eben auch so grundsätzlich, wenn Filme nach mit einem fiktiven Namen benannt sind, der einem eben inhaltlich auch nichts sagt. Und Donnie Darko klingt jetzt schon so mal ultra prätentiös und aufgesetzt und so bemüht, um auch irgendwie so um Coolness bemüht und um eine gewisse Tiefe, dann schreckt ich auch eher davor zurück.
Es ist auch so, wenn du dir das Poster anguckst, dieser Hasenkopf,
ja,
und so, und der Titel ist Donnie Darko und der läuft am Fantasy Film Festival, dann denkst du, oh, der Bunny Killer hier, da kommt jetzt da mit dem Messer an, und du erwartest ja nicht diesen.
Stimmt.
Diesen melancholisch, tief traurigen Coming-of-Age-Zeitreise-Nostalgie-Wahnsinn.
Ja.
Fast denn das ja letztendlich ist.
Ja, stimmt.
Also der hätte auch total floppen können, theoretisch. Durch die Prämisse.
Ich würde sagen, um nochmal so ein bisschen einfach in unsere Erinnerung zu wühlen, bevor wir uns über den Film selber sprechen, würdest du sagen, der kam noch so vor der ganzen 80er-Nostalgiewelle, weil mittlerweile ist das ja so fast schon wieder durch. Und wir sind ja mittlerweile fast schon mit dem Thema Nostalgie jetzt in den 90ern angekommen, und viele Leute machen eben Filme über 90er, aber ich glaube, 2001 war das auch noch nicht gang und gäbe, dass da jemand ins Kino ging, weil er sagte, oh, okay, das, weiß nicht, Kinofilm gewordene Stranger Things Phänomen. Ja. Ich gehe da rein, weil es mich an meine eigene Kindheit erinnert. Ich glaube, 2001 wollten relativ wenige Menschen einen Film sehen über das Jahr 1988.
Richtig. Also ich glaube, wäre der so vor 4-5 Jahren rausgekommen, dann wäre er wahrscheinlich schon auch ein Erfolg gewesen, aber ich glaube, dann wäre es ein ganz anderer Film. Dann wäre es so wie, gut, wir haben vorhin im Vorgespräch schon diesen Scherz gemacht, wäre das fast so wie Richard Kelly sagt ja, Donnie Darko ist Catcher in the Rye, written by Philip K. Dick. Und ich habe ihm vorhin geschätzt, ja, das ist eher, wenn man es jetzt betrachtet, wäre es eher The Catcher in the Rye, written by Stephanie Meyer. Ja. Also ich glaube, der Film wäre eben schon in der jetzigen Zeit eben erfolgreich, nur glaube ich, eben wäre er anders geworden und hätte wahrscheinlich noch mehr auf die Young Adults
Schiene. Ja. Ich finde, das ist eine ganz interessante Perspektive, auf die wäre ich zum Beispiel gar nicht so gekommen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Er ist durchaus gefährlich, glaube ich, für eine junge Zielgruppe oder sagen wir mal für eine Zielgruppe, die nicht mehr ganz jung ist, aber so zwischen 14 und 20 oder so liegt.
Ja, ich meine, waren wir ja damals auch, wir waren ja auch in unseren Anfang der 20er und der Film spricht ja direkt das an, dieses diese Teenage-Angst, dieses dann Ausbrechen oder sich vom wirklich Jugendlichen zum jungen Erwachsenen.
Ja.
Formen, das spricht ja Donnie Darko da ganz, ganz gezielt an.
Was mich als erstes ansprach, ehrlich gesagt, das war der Soundtrack. Von dem hatte ich Gutes gehört. Und als der Film auf mich zurollte, da war dieses Mad World Cover schon so ein großes Ding und lief im Radio rauf und runter. Und das war irgendwie, das hat mich getroffen, bevor der Film dann auch eintraf und ich ihn sehen konnte. Da lief das schon rauf und runter im Radio. Und dachte, ach cool, also auch Songs, die ich noch nicht kenne. Da erwarte ich mir soundtrack-technisch einiges und die Erwartung hat der Film dann auch erfüllt. Da bin ich immer noch sehr glücklich heute drüber, das alles so zu hören. Sehr, 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 sehr coole Musik.
Ja, und wie gesagt, gerade der Anfang mit Echo and the Bunnymen, das hat sich bei mir so eingebrannt.
Ja.
Und um da dann nämlich nochmal wieder auf den Director's Cut zu kommen, der Director's Cut startet nicht mit diesem Song.
Nicht mit Killing Moon, ne?
Ja. Nein, der startet mit In Excess, Love Will Tear Us Apart. Es ist auch ein guter Song. Und die Sequenz ist deswegen nicht schlechter. Bloß, wenn du 10-mal den Kino-Cut gesehen hast und dich in den verliebt hast und dieses Lied da sich eingebrannt hat und du liebst dieses Lied, The Killing Moon, und dann kommt In Excess, ist nicht gut.
Ja, das ist ein bisschen so wie mit der Yoda, so ein bisschen so wie mit der Yoda-Puppe in den Star Wars-Filmen, wo der George Lucas sagt, ja, aber der CGI Yoda ist noch perfekter und da sieht man dann auch nicht mehr, dass ein Puppenspieler dahinter sitzt und denkt sich, ja, das ist schwierig, ne, 30 Jahre sich diese Puppe anzugucken und dann gesagt zu bekommen, ja, aber der CGI Yoda ist viel, viel cooler.
Ja, wir konnten uns damals die Rechte für In Excess nicht leisten, jetzt können wir, also bauen wir es dann da ein.
Ja,
ja, können, aber man muss nicht.
Der Director's Cut ist ja, also nach meiner Auffassung, da können wir ja gleich drüber sprechen, auch noch später drüber sprechen, aber auch irgendwie jetzt nicht so wirklich in jeder Hinsicht ein klassischer Director's Cut, als dass der Regisseur gesagt, er war wirklich maßgeblich Kompromissen ausgesetzt oder musste irgendwie Kompromisse eingehen bei der Produktion. Ist ja eher so eine Spielerei, oder?
Ja,
oder war Richard Kelly wirklich unzufrieden mit dem Film, den er geschaffen hat?
Nee, ich habe mir mal das Making-of dann in Vorbereitung zu diesem Podcast angeschaut, das auf der Arrow-DVD drauf ist, Arrow Blu-ray. Und da reden sie eben drüber, über die Produktion und was das also eins der Deals war wohl, Kelly wollte eben Regie führen, wo die Produzentin schon gesagt hat, nee, so ein junger Kerl, First Time, nee, ist nicht. Und sie haben dann so hart wohl verhandelt oder rumgestritten und auch Drew Barrymore hat dann noch nachgelegt und gesagt, nein, lass den Jungen bitte Regie führen. Und dann hieß es eben, ja, aber dann bestimmen wir, wer schneidet.
Ja.
Weil das wollten sie nämlich auch, oder er und sein junger Producing-Partner, der wollte dann auch den Film schneiden. Hieß es, nee, ist nicht, wir haben einen erfahrenen Cutter und daraus ist auch dieser Kino-Cut geworden. Und wenn man jetzt das wirklich anschaut, der Kino-Cut ist einfach straffer. Es gibt viele Szenen, die ein bisschen einfach unnötig sind, wie Donnie Darko geht durch eine Tür und im Kino-Cut hockt er halt schon an seinem Pult in der Schule und eben im Director's Cut ist, er geht durch eine Tür und setzt sich hin.
Lass uns doch nur ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen, wenn wir über den Film gesprochen haben. Vielleicht mal kurz die Inhaltsangabe vorweggeschickt für die 3 bis 5 Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Ich glaube, fast jeder hat es, aber mag ja immer noch Leute da draußen geben, die sagen, nee, Donnie Darko nie gehört. Denen sei auch gesagt, wir spoilern den Film kaputt. Wobei ich...
Man kann auch den Film nur drüber reden, indem man den Hasen im Raum anspricht.
Ja, ja. Ich glaube, man kann ihn auch gar nicht so gut spoilern im klassischen Sinne, weil es jetzt kein Film ist, der von seinem geradlinigen Plot lebt, der dann am Ende einen Twist hat, von dem man sagt, oh, wenn man es vorher weiß, ist irgendwie alles kaputt. Der Film bietet einen großen interpretatorischen Freiraum, möchte ich einfach mal sagen. Aber trotzdem hat sich jemand die Mühe gemacht, eine Inhaltsangabe dazu zu schreiben. Dennis O. schreibt bei der UFDB 1988 in einer amerikanischen Kleinstadt. Der 16-jährige Donnie Darko durchlebt eine schwierige Pubertät und wird von seinen Eltern zu einer Psychiaterin geschickt. Sein imaginärer Freund Frank, ein Mensch in einem Hasenkostüm, warnt ihn eines Tages vor drohendem Unheil und rettet Donnie so vor einem Flugzeugtriebwerk, das in sein Zimmer stürzt. Als Donnie am nächsten Morgen auf dem örtlichen Golfplatz aufwacht, ist eine Zeitfrist auf seinen Arm geschrieben. Was wird in 28 Tagen, 6 Stunden, 42 Minuten und 12 Sekunden geschehen. So.
Gut.
Ja. Finde ich auch gut. Ein Teil des Casts haben wir schon genannt. Nach heutigen Maßstäben würde man sagen, wow, tipptopp besetzt, da sind ja richtige Stars dabei. Nach damaligen Maßstäben muss man sagen, kennt man kaum.
Das habe ich mir auch in meine Notizen geschrieben. Was für ein Cast.
Ja. Das Jake Gyllenhaal spielt die Hauptrolle, Gyllenhaal, ich bin mir nicht so ganz sicher. Jenna Malone spielt seine kleinere Schwester.
Nee. Jenna Malone spielt
die Freundin Gretchen. Natürlich, Entschuldigung. Seine Schwester ist...
Seine Schwester.
Debbie Chase, ja, ist die Kleine und die größere Schwester ist Maggie Gyllenhaal. Richtig, Mary McDonald spielt die Mama und Holmes Osborne den Papa und Patrick Swayze den... was ist der... Life-Coach, spiritueller Begleiter, Motivationstrainer, eine ganz unangenehme Gestalt. Ja. In kleinen Rollen noch Ashley Tisdale, Noah Wiley spielt einen Lehrer von Donnie Darko, also bekannt aus dem Emergency Room. Und Seth Rogen hat mich jetzt echt überrascht, weil den habe ich nie wahrgenommen in einem Film vorher, bis ich den jetzt dieses Mal gesehen habe. Weil was auch damit zu tun hat, dass ich den Film jetzt echt lange nicht geguckt habe und das letzte Mal wahrscheinlich geguckt habe, bevor Seth Rogen so ein Riesenstar wurde.
Ja, man kennt ihn kaum, aber nur wenn man es weiß, dass es ist, dann ist es klar. Und sein erster Satz ist wirklich, der erste Satz in Seth Rogens Filmkarriere:
ja?
Ich mag deine Titten. Lesen. Ja. Und du hast noch zwei Leute wirklich vergessen.
Bitte.
Drew Barrymore und
die hat Catherine genannt. Ross. Ja.
Also richtig. Catherine Ross haben wir bereits. Oh, Verzeihung.
Nee, die hatte ich nicht erwähnt. Aber Drew Barrymore hat wir jetzt schon zwei, drei Mal.
Ja. Okay. Und Catherine Ross als die Psychiaterin. Zwar eine kurze Rolle, aber großartig.
Finde ich auch. Ich finde viel, viel mehr Menschen noch in dem Film großartig, muss ich sagen. Bloß sind sie jetzt vielleicht namentlich nicht so bekannt. Aber ja, wenn man sich auch die Gesichter anguckt, sind auch viele dieser, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, Gesichter dabei, denen man vielleicht auch noch keinen Namen zuordnen kann. Aber wirklich hervorragend besetzt, erstaunlich für einen, ist es eigentlich ein Debütfilm?
Hat davor einen Kurzfilm gemacht, das ist sein Abschlussfilm auf der Filmuni war.
Ja.
Aber das war sein erster. Und wenn man so ein bisschen so die jugendlichen Schauspieler guckt, da hat es ein paar, die wirklich da auch im Serienalltag jetzt relativ gut dabei sind. Die Jolene Purdy, die Cherita Chen spielt im Film, die ist wohl bei ganz gut im Serienalltag untergekommen mit Orange is the New Black und so weiter. Also der Film hat schon einigen Leuten doch zu einer Karriere verschafft.
Ja,
doch. Gerade den Gyllenhaals.
Ich bin ja mittlerweile einfach durch meine große Liebe zu dem Battlestar Galactica Reboot, was ein paar Jahre später kam, einfach ein großer Fan von Mary McDonnell geworden, die Mutter hier spielt, die auch hier großartig ist. Für mich ist sie mittlerweile einer der größten Anreize, diesen Film zu sehen. Sie ist fantastisch, sie ist überall fantastisch, aber der Film ist sowieso durchwegs fantastisch besetzt. Da ist mir jetzt auch niemand aufgefallen und das ist ja oft der Fall bei gerade so etwas geringer budgetierten, das ist jetzt keine Mini-Produktion, er hatte schon 4,5 Millionen $ Budget, aber bei so etwas kleiner budgetierten Debütfilm gerade, dass man denkt, hier und da hakt es auch so ein bisschen, aber so an schauspielerischer Front, nee. Also.
Ja, wobei ich auch echt sagen, Mary McDonald hat mir jetzt auch die Woche, wo ich die zweimal geguckt habe, auch am besten gefallen. Die ist da wirklich wie ein Anker im Ganzen. Was mir aufgefallen ist und was ich sagen wollte da in dem Zusammenhang ist, dass mir da eigentlich Jake Gyllenhaal jetzt nicht mehr so gut gefallen hat wie damals. Das heißt, sein Schauspiel. Das lag vielleicht auch einfach an seinen Regieanweisungen, weil er hat immer dieses grenzdebile Lächeln da drauf und so, oder das Lachen am Schluss. Passt gar nicht. Dafür ist Maggie Gyllenhaal total geil. Also die ist da super.
Ich finde
auch ihre erste Rolle.
Ja, okay. Ich finde sie alle, das ist aber so ein klassisches Problemchen in Gänsefüßchen, was ich habe, alle so ein Stück zu attraktiv für die Rollen, die sie spielen. Aber na gut. Das ist eben immer noch Hollywood.
Ja.
Und damit okay. Und die kommen ja eben auch beide aus einer Schauspielfamilie, beziehungsweise ich glaube, Stephen Gyllenhaal ist Regisseur. Also aus einer Schauspieldynastie, die wissen schon, was sie tun.
Ja, absolut.
Was magst du an dem Film? Steig mal irgendwo ein, sag was dich irgendwie anspricht. Von was sagst du heute auch noch, das legitimiert diesen Film eben auch so in meinen Kanon persönlichen aufzusteigen als einer meiner liebsten Filme, zu denen ich immer wieder gerne zurückkehre.
also eben einmal die Musikauswahl, wo Richard Kelly das einfach auch versteht, die Songs wirklich dort in dem Film zu platzieren, wo sie am meisten Wirkung entfalten. Das ist diese Schulmontage-Szene,
ja,
die ja wie ein One-Shot wirkt, das allerdings auch nicht ist, wo die Musik auf dem Punkt ist und auch am Schluss bei Duran Duran mit der Tanzszene, mit den Sparkle Motion Tanzgruppe. Und das Ganze, wo ich jetzt großer Fan, aber bei mir auch das Making-of noch geschaut habe, geworden bin, ist vom Kameramann Stephen Poster.
Ja.
Dem seine Bilder da sind, wir die Szenen beleuchtet, einfach auch welche Bildauswahl er zusammen mit Richard Kelly da getroffen haben. Großartig. Der Film sieht fantastisch toll aus. Für so eine kleine Produktion auch.
Mhm.
Und ja, und halt, was mich früher halt einfach auch gepackt hat, war halt die Story. Auch dieses, ja, dieser unerwartete Time Travel Mindfuck da. Eben, wenn man den Film das erste Mal sieht, du weißt ja gar nicht, hey, Moment, um was es jetzt geht, stopp, warum spult jetzt alles zurück, warum passiert das so? Und das ist auch beim zweiten, dritten Mal, macht es immer Spaß, das anzugucken. Hat auch jetzt wieder Spaß gemacht, auch wenn man halt schon fast den ganzen Film kennt.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass mich das gar nicht so weggeblasen hat. Jetzt kann ich mich aber jetzt auch nicht mehr ganz klar entsinnen, ob das damals aus einem Unverständnis herrührte meinerseits, dass ich den Film vielleicht auch nicht begriffen habe, rein intellektuell nicht begriffen habe, was am Ende passiert. Aber vielleicht auch, weil ich irgendwie damit gerechnet hatte, dass es am Ende so ein Twist kommt, was ja wirklich eigentlich keiner ist, denn der Film signalisiert ja relativ klar, wo es hingeht. Also zumindest habe ich eben seitdem immer das Gefühl gehabt, also seit dem zweiten, fünften, zehnten Mal Wiedersehen dachte ich immer, ja, eigentlich ist es doch relativ eindeutig, was da passieren wird. Aber ja, also irgendwie so beim ersten Mal habe ich das nicht so weg umgehauen. Der Film ist wirklich so gewachsen im Laufe der Jahre und auch wenn ich glaube ich für mich jetzt nicht so denselben Status jemals haben wird wie für dich, weil ich ihn zwar sehr mag, aber er mich nie so wirklich tief berührt hat, kann ich komplett nachvollziehen in dem Fall, warum auch viele Menschen einfach heiß und innig lieben, weil das ist eben auch, es ist eben nicht im klassischen Sinne ein perfekter Film, also so ein Lieblingsfilm, manche Leute verwechseln immer bester Film und Lieblingsfilm und die sagen dann, ja, was ist dein Lieblingsfilm und dann, also das sind dann wahrscheinlich die Menschen, die gerade im zweiten Semester Filmstudium sind oder die irgendwie gerade sich bei Letterboxd registriert haben und 16 sind und sagen dann, ja, der Pate oder Citizen Kane und Sunset Boulevard und das sind alles tolle Filme. Aber ich würde sie niemals als Lieblingsfilm bezeichnen. Donnie Darko ist halt viel zu unperfekt, um jemals ein bester Film zu werden, aber er ist gerade unperfekt genug, finde ich, um Lieblingsfilm zu sein.
Ja, oder einfach ein Film, den ich wirklich ganz, ganz oft geschaut habe und eben jetzt auch es nicht bereue, ihn nochmal zweimal geguckt zu haben. Also er fühlt sich nie an, dass es eine Zeitverschwendung wäre.
Ah, Zeitverschwendung. Die Gags kommen hier so reingerollt.
Ach so, ja, stimmt. Jake Gyllenhaal hat ja selber auch gesagt mal, what is Donnie Darko about? I have no idea, but somehow I've always understood it. Kann man auch gut so zusammenfassen.
Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen, wenn wir zum Director's Cut kommen. Ich finde so Richard Kellys eigene Einstellung zu seinem Film interessant. Also im Sinne von, soll man den verstehen oder soll man ihn nicht verstehen? Da hat er doch mal seine eigenen Gedanken sich auch zugemacht. Aber ich finde ihn wirklich also dieses, sagen wir so, das Kryptische an dem Film finde ich eben sehr gut dosiert. Das gefällt ihm auch an Donnie Darko gut. Ich habe nicht das Gefühl, er will einen um jeden Preis hinters Licht führen, weil er schon die Möglichkeit gibt, dass Ende zu, sagen wir mal, erwartbar zu machen oder erfühlbar zu machen, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es eben auf ein tragisches Ende zumindest hinausläuft. Aber es ist eben nicht so offensichtlich in dem Sinn, dass er eben mal quasi so wie so ein Whodunit das Ganze konstruiert und sagt, aha, hier, jetzt machen wir am Ende so eine Montage und die löst quasi auf all die Fährten, die ich gelegt habe, um sich irgendwie, um drauf zu kommen, was da irgendwie am Ende kommt. Weil es ist aber tatsächlich nicht konkret so benennbar. Also du kommst einfach nicht drauf, wenn du das erste Mal guckst.
Also aber man ahnt.
Im Film schon. Ja.
Also was ich damals, wo ich unglaublich sauer dann eigentlich auch war, der Film hatte ja dann auch, wo er so zu uns auch so kam, ja auch so eine Internet-virale Kampagne, so wie, haben sie ein bisschen was bei Blair Witch.
Die haben eine tolle Website gemacht, ja.
Ja, genau, und die Website habe ich dann eigentlich ein bisschen angepisst, weil es dann da mit auf einmal mit FBI und sonst was ging und gibt es dann Funksprüche oder angeblich abgefangene Nachrichten vom FBI, wo es dann um diese Turbine geht, wo dann so ein bisschen ins Akte X mit Jesu rein ist. Ah. Und ich dachte, nee, also das haben sie am Film ja nie oder bloß zweimal kurz angedeutet oder kaum angedeutet, wo sie sagen, sie wissen immer noch nicht, woher die Turbine kommt und wir dürfen nicht drüber reden, aber das raubte dem ganzen Film so ein bisschen was. Also raubte dir was. Du hast eben dir die Geschichte oder so zurechtgelegt, wie es für dich gut ist und dann kommt da diese Website daher und erklärt einem, nein, das ist jetzt eine Regierungsverschwörung und bla bla bla. Oder und eben so ist auch ein bisschen so der Director's Cut, der beraubt einem seine eigenen Gedanken.
Kannst du dich daran erinnern, ob Richard Kelly darauf Einfluss hatte, auf das ganze Marketing und auf diese Webseite? Kam das so, ist das auf seinem Mist gewachsen?
Vom Interview her konnte ich das jetzt, hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, weil sie waren da selber, weil er auch sagt, sie waren da in Sundance und sind da in Sundance ziemlich auf die Schnauze gefallen.
Ja.
Mit dem Film, auch wegen eines gewissen Harvey Weinsteins. Und haben halt gedacht, okay, war ein nettes Abenteuer, das war's jetzt. Bis der Film eben dann nach England gekommen ist und dort explodiert ist.
Ja.
Und dann hat er auch wieder in Amerika dann wieder Fahrt aufgenommen. Und ich denke mal, wahrscheinlich hat das Marketing dann irgendjemand da in England vielleicht gemacht.
Nee, ich glaube, die Website gab es schon vorher, bevor der da rauskam, weil der kam erst Ende 2002 und ich meine, die Website war vorher da, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so sicher, das sind jetzt auch knapp 20 Jahre alte Erinnerungen, aber das mit dem explodiert kann ich unterschreiben, zumindest so meiner kleinen Bubble, die man damals noch nicht so nannte, war eben Donnie Darko, der halt der heißeste Scheiß und ich weiß wirklich auch, also ein Studienfreund von mir damals, der redete Tage, wenn nicht gar wochenlang von nichts anderem. Der ist dann auch gleich am nächsten Tag wieder da reingerannt, um sich den nochmal anzusehen. Und der war wirklich, der hat so eine kleine Besessenheit auch mit dem Film entwickelt. Das war schon interessant zu beobachten.
Ich hab natürlich auch das Poster gekauft damals. Mhm.
Ja. Das hier. Ja, ich frage nur deswegen, weil ich meine Websites waren ja damals auch so, also erstmal so ausgefeilte Websites für Filme zu bauen, war ja auch damals relativ angesagt. Und zum Beispiel jetzt größere Filmemacher wie mit größeren Mitteln arbeiten, wie David Fincher war zum Beispiel immer sehr involviert darin, irgendwie auch an der Gestaltung der Websites, die Marketing machen für seine Filme, mitzuwirken und gab durchaus auch die ein oder anderen Filmmacher, die gesagt haben, dieses Medium interessiert mich.
Ja, wundert es dich, dass Richard Kelly ein großer Fan von David Fincher ist?
Nee, nicht wirklich.
Ja, ist er. Er hat wohl bei MTV, also Aerosmiths Musikvideo zu, oder Finchers Musikvideo zu Aerosmiths Janie's Got a Gun gesehen hat, dann bei MTV wohl wild angerufen hat, um zu wissen wollte, wer dieser Regisseur da ist.
Ja.
Und eben seitdem ist er ein großer Film. Und er mag auch Alien 3 sehr gern.
Mhm. Ah, ja. Ich habe dazu, es gibt sogar ein schönes Zitat und ich fand es eigentlich ganz, ganz passend hierzu, dass Nathan Rabin hat, ich glaube, den Booklet-Text zu Arrow Blu-ray geschrieben, den Nathan Rabin hat früher für AV Club geschrieben. Das ist jetzt Freelancer und The Dissolve ist ein Filmjournalist, den ich auch gerne lese und hat geschrieben, Donnie Darko ist, wenn man Donnie Darko vorwirft, eine Musikvideo-Ästhetik zu haben, ist einer der wenigen Filme, bei dem ich das nicht anfühlt wie eine Beleidigung. Und ich finde, ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil er unglaublich gut emuliert diese Art und Weise, wie eben Musikvideos oder Ende der 80er, Anfang der 90er aus sahen, ohne dass lächerlich wirkt oder so. Na, mit so einem ironisches Augenzwinkern hat.
Er verknüpft sehr stark die Emotionen, die man spüren soll als Zuschauer, mit der wirklich eben auf den Punkt gebrachten Musikauswahl. Und darum ist Never Tears Apart einfach doof am Anfang. Weil da gehört Echo und the Bunnymen hin.
Ja, das stimmt. Super Musikauswahl. Ja, und nie das Offensichtliche, das fand ich jetzt eben auch besonders toll. Ich meine, es gibt ja wirklich viel bekanntere Songs als von Tears for Fears als Head Over Heels. Nicht alle, aber einige bekanntere. Aber er entscheidet sich eben auch bei dem Duran Duran Song nicht unbedingt immer für die naheliegendste Wahl. Das mag jetzt eben auch damit zu tun haben, dass er sich die Rechte an einigen Sachen nicht leisten konnte. Aber es wirkt eigentlich immer unglaublich treffend.
Ja, das stimmt, das hätte West End Girls von den Pet Shop Boys sein sollen.
Ja, richtig.
Ursprünglich.
Ja. Der ist teuer wahrscheinlich.
Den haben sie auch wohl nie bekommen.
Ja. Er hat doch für den Director's Cut nicht so viel Geld gehabt. Also er hat, glaube ich, ich habe gelesen, 300.000-400.000 Euro bekommen, was wahrscheinlich zum großen Teil für Song-Lizenzen dann draufgegangen ist. Oder für die eine Lizenz.
Ja, mit Sicherheit. Mhm.
Ja, tolles Ding. Also super Film. Ich mag wirklich vieles daran. Ich weiß gar nicht, warum er mich nicht so trifft. Vielleicht tatsächlich, weil mich diese Coming-of-Age-Sache nicht so wirklich mitnimmt. Du hast ja gesagt, Jake Gyllenhaals Schauspiel reißt sich heute nicht mehr so mit. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen Berührungsängste mit ihm als Hauptdarsteller und mit der Figur, die er spielt, weil ich ihm niemals so richtig nahe komme. Ich kann das irgendwo verstehen. Ich meine, Teenagerzeit ist eine furchtbare Zeit, die man, glaube ich, im Nachhinein immer so ein bisschen verklärt, als ach, war ja super spannend. Ja. Aber es ist meistens sehr furchtbar für die meisten von uns. Weil man plötzlich Gefühle entwickelt, die man vorher nicht hatte, und der Körper macht merkwürdige Sachen und man möchte gerne pimpern und kann es nicht oder will nicht oder darf nicht oder wird nicht reingelassen oder wie auch immer. Also eine ganz furchtbare Zeit für fast alle Menschen. Ich glaube, egal ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen. Aber ich habe immer so das Gefühl, Gyllenhaal war damals, für mich damals schon irgendwie zu reif oder zu cool. Und mir fällt es schwer, ihm den Nerd abzukaufen, weil er ist eben auch ein attraktiver Mensch einfach. Das ist ein bisschen das American Beauty Problem, was ich da habe. Oder auch mit den Hauptdarstellungen, wo ich immer denke, so, na, privilegierte, gut aussehende, weiße, junge Leute, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr mich da so abholt. Wie geht's dir damit? Ich meine, er hat diese Teenage-Angst und so, er macht schon das Beste daraus, aber er ist eben immer noch halt am Ende des Tages.
Ja, also mir ist eher halt so diese, und da glaube ich, dass es einfach Regieanweisung war, eben dieses künstlerische Lachen, eben dieses, wo man vielleicht versucht, den Zuschauer auf eine falsche Spur zum Locken mit, ist er jetzt schizophren?
Ja.
Wobei es eben keinen Sinn macht, weil man ja schon dieses Zeitreisen ja, oder diese Zeitschleife da ja schon eingebaut hat und vielleicht damit auch hätte mehr machen können. Aber für mich ist es einfach so dieses ganze Gefühl, jetzt weniger jetzt wirklich nur auf Jake Gyllenhaal, sondern dieses ganze Gefühl, was er da so rüberbringt in dem Film, hat mich damals fasziniert oder halt gesagt, ja, genau so fühle ich mich auch. Naja, nicht ganz so, aber ja. Genauso. Wobei, ich hab lachen müssen, wie ich es jetzt gesehen habe, den Film. Ich glaube, seit ich Donnie Darko gesehen habe, trage ich nur noch Hoodies. Ist mir so aufgefallen. Dachte, glaub, ja. Ja, und ich greife die Kapuze sogar genauso wie er in dem Film. Das kannst du mit.
Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ich glaube auch, dass sich der Look des Films oder die Art und Weise, also wie die Figuren sich kleiden oder geben, auch heute tatsächlich einen völlig anderen Stellenwert oder eine andere Wahrnehmung hat, auslöst als damals. Also damals hat man sich irgendwie, oder Richard Kelly, ich weiß nicht, inwiefern ihm das gelungen ist, eben auch versucht, möglichst einen betont uncoolen Look zu schaffen für Donnie, eben mit dieser ständig gebückten Haltung, die Gyllenhaal bestimmt mit ihm entwickelt hat und eben auch dieser Kleidung. Hoodies waren mal massiv uncool und sind es eben nicht mehr.
Ja, dieser schlurfende Gang.
Ja, ja.
Eben, wo natürlich dann suggestiert wird, dass halt die Medikamente ihn so machen.
Ja.
Wobei, Spoiler, da kommt jetzt was aus dem Director's Cut, was richtig Bullshit ist. Um mal wieder den Director's Cut rauszuziehen. Ja, Director's Cut wird gesagt, dass das alles nur Placebos sind.
Ja, genau, stimmt, daran erinnere ich mich.
Genau, und das ist absoluter Quatsch. Weil es macht keinen Sinn, bringt den Film nicht vorwärts und verwirrt einen nur vielleicht nur zu sehr.
Ja, und es ist auch durchaus, finde ich, dramaturgisch wichtig, dass man sich eben schon ein bisschen Sorgen macht um Donnie und denkt, der wird da wirklich irgendwie medikamentös behandelt oder könnte eine mögliche Geisteskrankheit entwickeln. Ich finde zum Beispiel auch die Szene, die trifft mich unglaublich, in der die Psychiaterin Catherine Ross die Eltern darüber informiert, dass ihr Sohn möglicherweise eine Schizophrenie entwickelt. Das ist
Und Holmes Osborne hat da den besten Gesichtsausdruck. Da könnte ich mich immer wegschmeißen. What? Giant Bunny Rabbit? What?
Ja, und dann aber, was dann aber gleich umschlägt in so eine konsternierte Haltung und einen totalen Schock. Also eben.
Aber da auch gerade wieder, ich finde die beiden wirklich, Holmes Osborne und Mary McDonald, so genial. Das ist so witzig auch. Da kann ich auch so viel selber so rausziehen. Eben, um es auch vom Anfang vom Film, da gibt es ja diese diese Szene da am Dinnertisch, wo die ersten. So, einfach die erste richtige Szene, wo halt eben klar auch rauskommt, dass Maggie Gyllenhaal stimmt für die Demokraten und Holmes Osborne, der Vater, ist ein Republikaner und die Mutter möchte ihre Tochter da auch unterstützen, ist auch so mehr auf die demokratische Seite. Also du siehst auch diese beiden Sachen. Und kurz bevor dieser Szene, wo wir gerade gesprochen haben mit dem Psychiater, wo sie ihm sagt, dass er so möglich schizophren ist, ist ihm die Szene mit dieser Love 4 Leiste. Mhm. Nur der Darko halt dann seiner Lehrerin sagt, sie kann sich die Leiste in den Arsch schieben. Mhm. Und eben, du denkst eben, Holmes Osborne, der Vater, der eher so der Konservative ist, würde da seinem Sohn die Leviten lesen, aber der lacht sich da einen ab mit. Und das ist auch beim Psychiater ja auch so, wo dann die Mutter eben erstmal beschwichtigt sagt, ja, und sie wissen ja, da gab es jetzt einen Vorfall in der Schule und der Vater dann so ein Nonchalant, ja, hat auch vollkommen recht, der Junge.
Ja.
Das ist wirklich großartig. Da, wegen solchen diesen Momenten schaue ich den Film gerne.
Weil ja, du hast recht. Es zeichnet den Film echt aus. Ich finde ihn auch besonders gelungen, weil es auch so gegen unsere Erwartungshaltung läuft, weil wir natürlich schon denken, dass er einer klassischen Filmdramaturgie oder Hollywood-Dramaturgie, wie auch immer, folgt, in einer gewissen Art und Weise. Ja. Dass eben
das macht dich so liebenswert und erdet die auch. Und da kann man eben gerade wirklich bei den beiden Eltern, also vielleicht ist es jetzt eben auch wirklich die 20 Jahre mehr Lebenserfahrung, die man hat, aber da kann ich so viel rausziehen, wo ich sage, ja, es könnten doch meine Eltern sein oder so. Oder sowas, dieses Bickering hintenrum und so weiter, das ist...
Ja, und ja, finde ich auch sehr stark an dem Film, dass da meine Erwartung teilweise zuwiderläuft. Auch am Ende, so das Letzte, was wir von Mary McDonald sehen, dieser wirklich fast schon mittlerweile kanonischen Schlusssequenz da, wo sie dann am Baum lädt und Zigarette raucht, das ist eben auch nicht das, womit man rechnet, weil es gibt da irgendwie alle Orte ersetzt und man sieht dann eben auch die kleine Schwester weinen, Debbie Chase und den Vater
auch
weinen und dann eben schwenkt zur Mutter und sie hat erstmal einen komplett leeren Gesichtsausdruck einfach, das ist gar nichts, das ist so nicht mal Trauer oder Wut oder irgendwas, das ist einfach gar nichts in dem Moment
da. Ich habe das immer so interpretiert, als dass ihr wissend, das ist so ein wissender Ausdruck.
Ja.
Schwingt da vielleicht ein bisschen mit in ihrem Schauspiel.
Ja, wobei ich mich dann fragen würde, woher das Wissen kommen sollte. Weil nichts in dem Film suggeriert, dass sie irgendwie da ihrem Sohn auch emotional näher ist als der Rest der Familie. Aber
Also kam es mir immer rüber.
Nee, ist gut. Ich meine, da kann man eine Menge reinlesen. Also wie gesagt, das ist ja auch vollkommen legitim. Was du sagst, ist ja auch, bietet sich ja auch an, weil wie gesagt, der Gesichtsausdruck ist eben leer. Das ist eine plane Fläche. Da kannst du im Grunde reinlesen, was du willst. Aber also meine Deutung ist ja so gut wie deine. Aber wie gesagt, das ist nicht das Offensichtliche, wie vieles eben in einem Film nicht so dem gehorcht, was ich erwarte, einer imaginierten Erwartungshaltung. Er ist nicht so augenzwinkernd, wie ich erwarte, nicht so, haha, guck mal, komisch, die lustig, die 80er, hat eben keine schlechten Klamotten, er ist eben nicht kitschig. Ich finde, selbst diese Cunning Visions Motivationsvideos, die ich damals noch relativ lustiger fand und die auch heute noch lustig sind zum Teil, die sind nicht unglaubwürdig. Ich meine, hast du mal solche Sachen gesehen aus den 80ern? Das sieht genauso aus. Eben. Die sehen so aus.
Nicht nur aus den 80ern, du musst dich bloß heute umschauen.
Ja.
Glauben Sie, dass 5G Ihren Körper grillt?
Nee, sicher, klar.
Kaufen
klar.
Sie jetzt unser VHS?
Nee,
Patrick Lohmeier und Michael Thierse zeigen Ihnen, wie 5G-Wellen Ihren Körper grillen. Patrick, wir müssen sowas auch machen.
Ja, ich glaube tatsächlich, die einzigen Menschen, die das lustig finden, sind wahrscheinlich Menschen, die jünger sind als wir, die das sich selber miterlebt haben oder die sich schon nicht mal daran erinnern können, wie YouTube vor 10, 12 Jahren aussah. Das ist alles alles derselbe Quark. Also, ne?
Aber eben, diese Videos waren wirklich on point. Das ist großartig.
Was ich nicht verstanden kann, wieso gastiert der als Motivational Speaker oder was auch immer er da ist, Guru, Lifestyle Coach an der Schule? Warum sind alle an der Schule so besessen davon, von diesen Videos, inklusive des Rektors? Ich halte das ist so auch so ein Punkt, der es mir echt schwer macht, da irgendwie auch so mitzugehen, weil ich immer also emotional, weil ich immer davor sitze und denke, ja, alles schön und gut und die bemühen sich und das Drehbuch ist irgendwie schlüssig, der Film macht vieles richtig, aber was ist denn das für eine Schule? Die wirkt eben für mich so komplett falsch, also überhaupt nicht wahrhaftig. Vieles an dem Film unglaublich authentisch, erinnert mich an meine eigene Kindheit, aber da denke ich immer so, was ist da los? Das ganze Schulsystem scheint komplett korrupt zu sein.
Was es vielleicht auch sogar ist, ich habe keine Ahnung.
Aber es ist eine öffentliche Schule, an der so ein Typ gastiert, der Leute neppt für seinen Mini-Kult, den er da pflegt. Den Jim Cunningham, weiß nicht,
ja, ich Fear weiß nicht, Love-Kult. Ja. Ich weiß nicht, wie das in Amerika, kenne ich mich eben zu wenig aus.
Ja, für mich hat das, also jetzt im Kontext der aktuellen Berichterstattung wirkt das für mich so, als würde man aktuell nee, vielleicht nicht aktuell, weil aktuell ist es zu schlimm, aber irgendwie vor einem halben Jahr jemand wie Attila Hildmann oder Xavier Nadur eine Schule einladen und sagen, hier, mach mal. Und man ahnt schon so, dass die bekloppt sind. Ich meine, mittlerweile ist es eben offiziell und attestiert, aber ich würde solche Leute einfach nicht in meine Schulhallen lassen. Deswegen auch naheliegenderweise entpuppt sich dann Patrick Swayze als Chef eines Kinderpornorings und wird verdient abgewatscht.
The fucking Antichrist.
Ja. Ja, natürlich.
Ich denke, wenn wir haben ja vorhin schon gesprochen, wenn der Film jetzt so wäre, da hat es ja auch diese, das ist ja auch noch alles vor der Superhelden-Manie.
Ja.
Und ich meine, es ist ja auch impliziert, dass Frank oder dass Donny dann ja da auch doch gewisse, Anführungszeichen, Superkräfte in diesem anderen Universum hat, in dem ja eigentlich der Film spielt. Was aber das auch nur wird in einer Szene behandelt und dann nie wieder. Mhm. Das war auch immer sowas, wo ich denke, was ist jetzt das?
Ja, okay.
Also es ist, das mag jetzt nicht schlecht, also es möchte jetzt nicht, dass es schlecht rüberkommt, sondern ich fand es da immer gut, intriguing, rätselhaft, mystisch.
Gibt es sowas wie eine offizielle, eine Form vielleicht auch Schöpfer sanktionierte Erklärung für das Ganze? Ich meine, das, was ich so mir erlesen habe und mir erguckt habe im Laufe der Jahre, ist, dass sie einfach quasi eine parallele Zeitlinie haben, die eben dieser Film verfolgt und die eben Donnie kontrollieren kann.
Ich bin sicher, es gibt irgendwo eine Donnie Darko-Wiki, die das alles erklärt.
Das finde ich eben auch gut an dem Film tatsächlich. Man kann sich den Film entschlüsseln und ich glaube auch zu dem, wenn man dann eben jetzt so ein Plot-Nerd ist, der sagt, für mich ist kein Film gelungen, dem ich nicht komplett folgen kann von der ersten bis zur letzten Minute. Solche Menschen können sich den Film komplett entschlüsseln, wenn sie denn wollen. Und all die Menschen, die sagen, nee, die vielleicht deren Lieblingsfilm vielleicht mal Holland Drive ist und die den Film gar nicht wissen, die gar nicht alles erklärt haben wollen, für die ist das auch irgendwie in Ordnung, weil der Film eben immer noch genug Unwägbarkeit oder Unklarheiten am Ende zurücklässt, die nicht eindeutig rationalisierbar sind. Insofern, ich glaube, auch da gefällt er in jeder Hinsicht.
Ja, also
er hat nicht diesen expositorischen Moment am Ende, wo irgendjemand ins Bild tritt, eine Nebenfigur, und sagt, so, jetzt erkläre ich euch mal, was los ist. Oder hier ist eine Montage, die alles erklärt. Also er gibt Hinweise darauf, aber er bietet eben auch einen großen Interpretationsfreiraum, um sich da so zu seinen eigenen Schlüssen zu kommen.
Ja, aber was auch schön ist, ich habe jetzt auch noch notiert, dass er doch auch gerade mit Jake Gyllenhaal und doch auch arge Parallelen zu Enemy hat, zum Beispiel. Von Denis Villeneuve, der auch mit zwei verschiedenen Universen spielt.
Ja. Ich nehme an, du bist großer Fan, wenn du es erwähnst.
Ich mag den sehr. Okay. Ich habe bloß auch keine Ahnung, um was es da überhaupt geht. Ich mag auch Upstream Colors sehr und habe, wenn ich dir das jetzt heute erklären müsste, was es bei Upstream Color geht.
Oh, Upstream Color ist toll. Ich glaube, Enemy ist einer, finde ich, der ärgerlichsten Film der letzten 20 Jahre. Aber vielleicht reden wir noch mal ein andermal.
Bald im ABC des
Films. Ja, mal gucken, mal gucken. Ist ja noch langer Weg bis U.
Ach so, ja, ich hab gedacht, wir reden über Enemy.
Ach so, ja, Enemy, stimmt.
Meinetwegen auch. Nee, Absolute Kalle, gern auch dabei. Sollen wir nochmal mit der Director's Cut ein bisschen
reden? Ja, ich wollte dich noch fragen, wie ist so deine Wahrnehmung? Der Film hat ja schon so ein paar, auch One-Liner ist das falsche Wort, aber so ein paar sehr zitierfähige Sätze vorzuweisen, wie das mit hier mit Sparkle Motion, so sometimes I doubt your commitment to Sparkle Motion oder das mit dem fucking Antichrist oder mit, ich glaube auch so einen allgemeinen Sprachgebrauch, zumindest für Filmmenschen ist hier, why are you wearing that stupid man suit und solche Sachen eingegangen. Also es gibt relativ viele.
Why don't you sucker fuck?
Sucker fuck. Das ist auch schön, ja. Ich meine, wir haben diese Szene zu Beginn schon angesprochen, weil du eben sagtest, da werden auch gleich mal einfach so die politischen Denkrichtungen oder die Geisteshaltung auch definiert. Ich finde das eine unglaublich authentisch wirkende Dinner-Szene. Wir würden hier in unserem eigenen Haushalt niemals Dinner sagen, aber eine Abendessen-Szene, die so eskaliert. Und am Ende hast du eben die Wahl als Erziehungsberechtigter, lachst du einfach mit. Oder knallst du es auf den Tisch?
Was sie ja machen, weil er schneidet ja dann gerade da, als die jüngste Samantha, die jüngste Schwester ja dann fragt, what the fuck is? Und der Vater dann so wieder seinen Lacher hat.
Ja.
Wobei, ich finde ihn jetzt eigentlich gar nicht so, also wenn ich wirklich von Zitaten, weiß ich jetzt gar nichts, aber eben, um wieder zurückzukommen, da ist einfach die Musik das Zitat.
Ja.
Eben, ich kann den Film nie wieder entkoppeln mit Echo and the Bunnyman oder eben dem Duran Duran Song oder den Talking Heads. Mhm. Unmöglich, die sind für immer verschmolzen. Oder eben halt gerade Mad World. Das ist für mich nicht die Gears of War Werbung, das gehört zu Donnie Darko.
Ja, absolut, das schon. Und ich wollte jetzt auch damit nicht angedeuten, dass es jetzt irgendwie sowas ist in der Bauart von Spiel es noch einmal, Sam oder so. Aber er wird schon relativ häufig herbeizitiert. Er ist memefähig, würde man nach heutigen Maßstäben sagen. Also da sind schon einige Sprüche dabei, die sich bei mir auch eingebrannt haben. Und die sind eben auch teilweise relativ profan. Was ich schön finde an dem Film eben, es wirkt nicht so aufgesetzt. Weil mal hat man eben auch gerade bei Drehbüchern von jungen Menschen, jungen Filmemacherinnen und Filmmachern, so ein bisschen das Gefühl, sie bemühen sich darum, gleich irgendwie zeitlose Sprüche zu schaffen, die irgendwie ins popkulturelle Bewusstsein eindringen und sich dann dort festsetzen. Und hier, das hat irgendwie alles so eine beiläufige Selbstverständlichkeit. Die einzige Szene, die das nicht hat, finde ich, weil es mich eben sehr an den Star-Wars-Dialog zwischen Randall und Dante erinnert, in Clerks, ist dieses Gespräch über Schlumpfine. Da stolper ich jedes Mal drüber und denke mir so, okay, das ist, ich weiß, was du willst, aber ich weiß nicht, ob du es solltest in dem Film. Weil es für mich ein bisschen zu witty ist, ne? Also einfach auf ein popkulturelles Phänomen einzahlen, das kommentieren, so warum ist eigentlich Schlumpfine das einzige Schlumpfmädchen, genauso wie eben Dante und Randall in Clerks sagen, was ist mit den ganzen Contractors auf dem Todesstern? Es ist eben so, ja, wir greifen zwar so ein popkulturelles Artefakt und sezieren es, aber auch, weil es für mich eigentlich Donnie als zu cool dastehen lässt, zu schlagfertig, einfach, er ist so rhetorisch zu geschickt. Und man sieht eben, er ist einfach auch seinen Mitschülern da, seinen Mit-Nerds überlegen.
Ja, vielleicht ist das ja eben der Punkt. Mhm. Weil eben, er ist ja dann auch der doch extra beim Physiklehrer hockt und über Zeitreisen philosophiert oder mit Drew Barrymores Charakter über das großartige Wort Zellador.
Ja, genau. Das Literarische hat mir gut gefallen, weil ich ja selber auch intensiver damit beschäftigt habe und das irgendwie, einfach wenn Graham Greene zitiert wird in einem Film, hat es bei mir schon gewonnen. Was ich gut finde, ich finde sowieso die Figuren der integren Lehrer, also Noah Wiley und Drew Barrymore, sehr, sehr schön, die gehen mir relativ wirklich nah, weil ich glaube, da spricht auch so eine Sehnsucht raus, danach selber solche Lehrer gehabt zu haben, hatte ich nicht wirklich, aber ich hätte sie mir gewünscht, als ich jünger war.
Es passt auch, glaube ich, wirklich zu der Zeit da in Ende der 80er, dass du eben diese progressiven Lehrer, die nicht mehr am alten Lehrplan festhängen wollen, gegen die Lehrer, die eben genau das wollen.
Ja, die wirken aber auch wie so ein Fremdkörper in dieser Schule, ne? Weil diese Schule komplett korrumpiert ist durch diese Jim Cunningham-Nitis und da sitzen dann eben zwei, drei Lehrer dazwischen, die, also Noah Wiley unterbricht ja sogar seinen Austausch mit Donnie Ich nenne ihn immer nur Wiley. Seine Figur heißt Professor Monitoff, genau. Stimmt. Er bricht ja sogar das Gespräch ab und sagt, ich kann nicht weiter mit dir reden, sonst würde ich meinen Job verlieren. Ja. Und das wirkt eben für mich reichlich merkwürdig an der Schule, an der so viel Schindluder getrieben wird wie an dieser. Also wo es Mobbing gibt und Gewalt und Korruption und das alles total untergraben von diesem komischen Heilguru, wie auch immer. Und er ist dann jemand, der sagt so, nee, lass mal lieber, ich hab Angst, sonst krieg ich Ärger.
Aber es passt ja nicht ganz gut rein, weil Drew Barrymore verliert ja ihren Job deswegen. Hm. In dem Film.
Ja, klar, passt. Ja, am Ende muss eben für alle der Shit den Ventilator treffen, sonst wird es ja auch nicht funktionieren. Ja. In dem Kontext übrigens noch, da lasse ich dich auch über den Director's Cut sprechen, aber mir fällt, ich habe da so viele Sachen, die mir durch den Kopf gehen, in dem Kontext gefällt mir auch ganz gut, das, was der Rektor sagt, finde ich auch fast schon geflügeltes Wort, er sagt zu, ich glaube, zu Donnies Eltern am Ende, als er von der Schule verwiesen wird, I'm sorry that you have failed. I am sorry that you have failed.
das sagt er zu Drew Barrymore.
Achso, ja, stimmt, ja, das sagt er, ja, richtig.
Genau.
Toxisch, das ist irgendwie Toxizität in Einsatz.
Ja, aber es passt ja auch, weil eben durch dieses Fear, Love und dieses ganze Jim Cunningham, er sagt es ja auch, es gibt nur schwarz oder weiß, aber es gibt nicht das zwischendrin, was ja genauso wichtig ist.
Ja.
Und da könnte man wieder eine Diskussion über Amerika anfangen. Aber
ist ja auch nicht alles schlecht an dem Ort, in dem Donnie lebt. Ich meine, es gibt ein Kino, in dem eben Halloween und Evil Dead und solche Sachen im Kino laufen.
Das Last Temptation of Christ.
Mit Last Temptation. Ja, das ist auch schon wieder so ein bisschen geckig. Das ist nicht so schlimm wie die schlumpfide Sache, aber schon wieder so ein bisschen Double Feature mit Evil Dead und Last Temptation of Christ. Ja.
Wo angeblich dann, wo sie das gedreht haben, genau Sam Raimi angeblich vorbeigefahren ist und aus dem Auto raus, what the fuck, gesagt hat.
Ja.
Angeblich.
Ah, es passt ja, glaube ich, fast von der Timeline her. Ich glaube nicht, dass die gleichzeitig im Kino liefen, aber ich mag mich irren. Ich glaube, Evil Dead kam ein Jahr oder zwei vorher raus, aber nicht wichtig. Der Director's Cut, lass uns gerne darüber noch ein paar Worte verlieren.
Ja, also so viel kann man da eigentlich gar nicht
verlieren. Ist es ein echter Director's Cut, würdest du sagen, oder würdest du eigentlich schon sagen, Donnie Darko, so wie es ist perfekt und einfach hat Richard Kelly hat einfach die Gunst der Stunde genutzt und den kleinen finanziellen Erfolg, den der Film hat und gesagt, okay, ich tüftel mal ein bisschen rum.
Eben, ich glaube so, der Film in der Kinofassung ist perfekt. Richard Kelly war ja so schlau, sich eben mit Steven Posters als Kameramann einen ganz erfahrenen Menschen an Bord zu holen, der dann eben genau das umsetzen konnte für das Budget und in den nur 28 Drehtagen, dass Richard Kelly da einen wundervollen, unperfekten Film zaubern kann. Und eben ihm wurde dann halt der erfahrene Cutter vor die Nase gesetzt, der aber halt einen guten Job gemacht hat. Und ich glaube, im Director's Cut, wahrscheinlich war es ihm wichtig, ein paar Szenen da zu verändern. Wie gesagt, da gibt es mehr Szenen mit den Eltern, die wirklich ganz wundervoll sind. Es gibt eine längere Szene eben mit Drew Barrymore. Gerade dieses, wo sie gefeuert wird, ist ein bisschen länger.
Ja.
Und gibt ein bisschen mehr Tiefe ihrem Charakter über. Ansonsten ist das meiste, was der Director's Cut hinzufügt, sind diese Kapitel, die Kapitelstruktur.
The Philosophy of Time Travel.
Genau, wo also dann auch noch für den dümmsten Zuschauer etwas erklärt wird, was das mit dem Zeitreisen auf sich hat.
Ja.
Er bügelt einen CGI-Effekt, der der Kinofassung doch ein bisschen schrecklich ist. Diese Wassersäule, die da mit dem Zeigefinger nach Donnie Darko ihn herwinkt, bügelt's aus. Aber dafür legt er dann am Schluss computergenerierte Kacheln über die Turbine, die da am Schluss wieder fällt. Wirkt unrund. Und eben, er spielt mit der Musik rum, was ein ganz großes No-No ist.
Ich habe jetzt auch diese relativ aktuelle Restauration auch, glaube ich, unter der künstlerischen Aufsicht von Kelly und seinem Kameramann angesehen, die bei Arrow erschienen ist. Und da wirkt einiges auch so. Also ich fragte mich, warum die digitalen Effekte offenbar nicht hochauflösend gemastert sind. Also wirkte alles für mich ein bisschen pixelig. Interessant. Nicht schlimm. Es hat auch so eine keine aktuelle Videospielästhetik, sondern eine Videospielästhetik, anno, würde ich mal sagen, späte 90er, das ist gar nicht so schlecht für einen Film, der eben auch von 2001 ist und in einer längst vergangenen Zeit spielt, Ende der 80er. Wunderte mich dann aber doch, dass er so damit zufrieden war.
Was mich ein bisschen gewundert hat, eben auch, wir haben die gleiche Edition, dass vielleicht lag es auch an meinem Endgerät. Er kam mir sehr dunkel vor, der Film, und ich habe dann nochmal ein Bild rumgestellt und habe dann auf eine Videoästhetik gestellt, die dem Film irgendwie dann doch ein bisschen fast gut tat. Vielleicht ist es dann auch so gewollt, dass er da wirklich mehr die 90er Jahre Videoästhetik rüberbringt.
Ja, ja, ja. Wobei der Film selber ist eben auch, das sagtest du bereits auch und vollkommen zu Recht, sehr schön. Also dafür, dass er überwiegend in geschlossenen Räumen spielt, ist es ein sehr, also ästhetisch sehr toller Film, auch was die Bildkomposition betrifft. Er nutzt eben auch wirklich seinen Rahmen aus. Du hast niemals das Gefühl, das ist irgendwie alles Verschwendung. Er versteckt eben auch unglaublich viele Details so im Hintergrund des Bildes. Das, gerade zu Beginn, wenn eben die Schule eingeführt wird, wenn so das familiäre Umfeld eingeführt wird und man sieht eben den Garten und da die ganzen auch Artefakte vom Spielen der kleinen Schwester und alles Mögliche da rumliegen. Die Mutter liest dieses Stephen King Buch, liest glaube ich S. Also es gibt doch immer wieder so Verweise auf die damalige Jetztzeit, zu der der Film eben spielt, was ich sehr gelungen finde, ohne dass es so wirklich on the nose ist, ohne dass jemals wirklich gesagt wird, was eben Stranger Things macht und weswegen ich eben auch immer so ein bisschen meine Probleme habe, also mit dieser Art von Entertainment. So, hier, wir kleistern die ganze Wand voll mit John Carpenter und Steven Spielberg und was weiß ich, Joe Dante Filmplakaten.
Ja, nee, das gibt's Gott sei Dank.
Es gibt so, man muss schon genauer hingucken.
Sehr. Ein bisschen, ja. Was der Film Gott sei Dank auch vermeidet ist, obwohl er es ja immer einbaut, sind so diese Ende der 90er Spielereien mit Zeitlupe, mit Wusch-Effekten, ich nenne es einfach mal Wusch-Effekte.
Ja, ja.
Eben, du hast ein paar Dutch Angles mal drin, aber er versteigt sich darin nicht, sondern er macht die wirklich ganz an sorgsam ausgesuchten Stellen.
Ja.
Wo es dann auch funktioniert. Also eben gerade diese vom Schulbus bis in die Schule rein, da springt er auch immer mit der Geschwindigkeit des Films, eben von Zeitlupe, dann wieder auf Zeitraffer, dann wieder auf Normalgeschwindigkeit. Ja. Und das war ja auch so eins dieser 90er Sachen, viele Filme.
Aber es ist keine digitale Kamera. Es
fehlt nur noch so ein Crash-Zoom.
Ja, ja, es ist aber keine digitale Kamera. Also es ist ja schon alles mit klassischen analogen Mitteln gemacht, ne? Undercranked und overcranked und so weiter, aber es ist eben nicht so, wie das, was du eben beschreibst, mit wir fahren jetzt mal durch Wände und nehmen einfach diese unmöglichen Kameraperspektiven ein, Bildperspektiven ein.
Ja.
Cooles Ding. Hatte ich die Montage am Ende zu Mad World auch so ein bisschen, das Einzige, was ich mir notiert habe noch, hatte ich am Ende die Kameramontage zu Mad World, diesem Cover, auch ein bisschen an das Ende von Magnolia erinnert. Nicht das ganze Ende, sondern diese Montage zu einem Amy Mann Song.
Jetzt, wo du es sagst.
Mich ein bisschen, aber ich fragte mich eben, ob das auch daran liegt, dass ich die Filme relativ nah beieinander gesehen habe. Ich glaube, Magnolia ist von 99 und ich hatte den 2000 gesehen und dachte, ach, noch ein Film, der mit einer sehr gefühlsbetonten Montage endet, in dem wir eben nochmal alle Protagonisten des Films so sehen, zu einem sehr, sehr guten Popsong.
Da ist mir das jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe so vermerkt, als mit, ja, das gehört halt in die Filme so rein. Ja. Die Filme aus dieser Zeit gehört das halt so rein, daher war es akzeptiert.
Ja.
Also eins kurz nur zum Director's Cut, was auch noch ein bisschen länger da ist, also weil du auch vorhin Graham Greene nochmal erwähnt hast, da gibt es auch eine Szene, wo sie dann eben als neues Buch Watership Down, also unten am Fluss, einführen und auch den Film anschauen. Darauf wird noch 2-3 Mal hingewiesen und das ist, glaube ich, 4-5 Minuten.
Was ja auch von Richard Kelly ein wichtiger Einfluss, sagt er, schon so eine prägende auch Film- und Leseerfahrung für ihn, sowohl die Verfilmung als auch das Buch in seiner Kindheit und woher wohl auch dann das Kostüm von Frank ja auch herrührt.
Ja.
Was wir nochmal lobend erwähnen sollten. Ich finde, das ist ein tolles Design. Das ist fast schon so ein bisschen, ich glaube, fast ein bisschen offene Türen einrennen oder Eulen nach Athen tragen, zu sagen, weil das Hasenkostümdesign ist toll, weil es klebt eben überall, ist auch auf dem Kinoplakat drauf und jedes Stillfoto von Donnie Darko hat irgendwie diesen Hasen oder jedes zweite. Aber ich muss immer ausdrücklich sagen, ich finde das Kostüm fantastisch gut. Also richtig gut.
Ja, da kann man wirklich sagen, das ist
authentisch unheimlich auch, ne?
Oh ja. Also creepy.
Ja.
Kein Wunder, dass es in der Hip-Hop-Szene ja auch gut ankommt.
Ja, klar. Ich glaube, Sido hätte keine Karriere wahrscheinlich.
Stimmt. Der wird nicht erwähnt bei den Dankes-Credits.
Ja, wer wird denn erwähnt?
Kevin Smith.
Mhm, zum Beispiel, genau.
Der wäre auch maßgeblich beim Director's Cut mit einem tollen Audiokommentar, wie ich gehört habe, beigetragen hat.
Ja, der ist sehr hörenswert. Also hörenswert dafür, ich bin überhaupt kein Kevin Smith-Fan. Ich glaube, Kevin Smith hat seine gute Zeit irgendwie 2002 oder so beendet. Aber, oder in der Zeit, in der ich ihn als Entertainer schätzte. Aber der Audiokommentar ist gut, weil er eben, glaube ich, auch nicht, weil er eben auch da wenige Blätter vor dem Mund nimmt und auch hier und da mal Richard Kelly sagt, ich halte das nicht für eine gute Idee, was du hier gemacht hast im Director's Cut. Und ich glaube, auch der Song, auch der Austausch hier von Echo and the Bunnymen gegen In Excess wird auch kritisiert zu Beginn.
Zu Recht.
Ja, ja. Tony Scott wird auch noch gedankt. Und das führt uns vielleicht auch irgendwie nochmal hier zum Abschließen zu dem Thema. Was hat denn Richard Kelly sonst noch so gemacht? Und kannst du was empfehlen? Reden. Vielleicht sogar.
Dünnes Eis jetzt hier.
Er hat ja nicht so viel gemacht.
Er hat nicht mehr so viel gemacht. Er dankt Tony Scott, weil er hat das Drehbuch zu Domino geschrieben. Den Film, den ich von Tony Scott, glaube ich, am wenigsten mag.
Mhm.
Gut, was ich empfehlen kann, was hat Richie Kelly danach gemacht? Ja, danach ist er erstmal ordentlich baden gegangen mit Southland Tales.
Ja.
Der diesen angeblich total grottigen Cannes-Auftritt hatte, wo ja ein Director's Cut gezeigt wurde, der seitdem nie das Licht der Welt erblickt hat. Leider. Ich würde den gerne sehen. Und Sony ihm dann den Film weggenommen hat und dann eben diese andere Fassung auf den Markt geworfen hat. Southland Tales. Ein sehr interessanter Film.
Von dem viele sagen jetzt rückblickend, das ist der lohnt einen zweiten Blick und könnte sich tatsächlich so sowas wie so einem Underground-Klassiker entwickeln oder wenn das nicht sogar schon ist.
Er lohnt einen Blick, das ist richtig. Er lohnt einen Blick, ob es ein Underground-Klassiker wird, wirklich muss jeder selber.
Außenseiter kurz, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, aber so ein Film wie Showgirls, der irgendwie 10 oder 15 Jahre später wiederentdeckt wird als heimlicher Klassiker des Camps. Vielleicht sowas. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe ihn wirklich nur auszugsweise bisher gesehen, aber er hat eben auch eine Besetzung, die ist schon, also es ist ein ungewöhnlicher Film, weil er ist eben relativ hoch budgetiert, ich glaube mit Musik auch von Moby und die Hauptrollen spielen eben alles Megastars, Dwayne Johnson, Sean William Scott war damals eine Riesennummer, kurz nach American Pie, Sarah Michelle Gellar war damals riesig, Justin Timberlake ist immer noch riesig, also ja.
Christopher Lambert spielt mit.
Ja, naja, gut, ja, genau. Aber eben auch so Fan-Favorites, wie du hast ja Kevin Smith erwähnt, aber Bai Ling spielt mit und Wood Harris und Mandy Moore spielt mit. Zelda Rubinstein hier aus dem Poltergeist-Film spielt mit. Also, ne?
Er nimmt viel mit von Donnie Darko, er nimmt eine apokalyptische Science-Fiction-Story irgendwo her, er nimmt die Musik mit, er nimmt auch dieses Musikvideo-Ästhetik mit, da gibt es bei Southland Tales eine so grandiose Szene zu The Killers und Justin Timberlake tanzen. Es ist großartig. Der Film ist aber halt ein Mess. Trainwreck. Es ist eine total durch den Wind Geschichte, auch über multiple Universen und so weiter. Es ist zu viel. Der Schnitt macht keinen Sinn. Also so wie er zusammengeschnitten wurde, das ist furchtbar. Aber ich würde gerne diesen Director's Cut sehen.
Ja,
ist auch einfach ein zu überambitioniertes Projekt wahrscheinlich geworden. Also Southland Tales Teil 3, 4 und 5, was dieser Film ist. Und Teil 1, 2 und 3 wurde als Comic veröffentlicht. Also wenn man die Vorgeschichte zu der Story haben will, muss man die Comics lesen.
Oh, nie eine gute Idee.
Und so weiter und so fort. Ja, eben bei Domino hat er eben nur das Drehbuch dann dann geliefert.
Ja, den finde ich nicht so, nicht so verkehrt. Ich glaube, das war auch einer der ersten Ridley Scott-Filme, Tony Scott-Filme, Entschuldigung, die, ich glaube, ein Jahr vorher hat er diesen Rache-Thriller gemacht mit Denzel Washington,
Man on Fire,
genau. Ich glaube, das war so der Anfang seiner hyperkinetischen Phase, wo dann einige auch gesagt haben, oh, ich steige aus, das ist mir doch ein bisschen zu hektisch und zu stressig und wieso macht dieser alternde Mann jetzt plötzlich solche anstrengenden Filme. Also ich bei Domino sind viele ausgestiegen, erinnere ich mich noch. Der hat da unglaublich schlechte Kritiken kassiert.
Also eben, Domino ist unglaublich anstrengend.
Anstrengend, ja.
Anstrengend für die Augen und die Ohren. Es ist.
Ich würde ihn gerne wiedersehen. Also ist auch Zeit, glaube ich, aber vielleicht nicht morgen. Was hältst du von The Box? Oder sag bitte gerne was zu Domino.
Nee, zu Domino weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann halt doch empfehlen, zum Beispiel als Tony Scotts letzter Film, Unstoppable, der ist noch wieder gut geworden, finde ich.
Ich bin Fan, aber tatsächlich nicht hauptsächlich von seinen späteren Filmen, auch von einigen.
Ja. The Box klang super auf dem Papier. Und wenn man den Trailer anschaut, dann sieht der Trailer auch richtig toll aus und denkt, jawohl, das will ich sehen, das ist cool. Und 3/4 von dem Trailer sind nicht im Film. Und ich fand The Box unglaublich langweilig. Der hatte mir nichts.
Ja.
Fand es eben schade. Und da kann man es auch nicht die Verantwortung auf jemand anderen schieben, dass das Studio ihm den Film weggenommen hat, weil Kelly hat Regie geführt, ihn geschrieben und produziert. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Es ist ein langweiliger Film und eben das, was man im Trailer geguckt hat, wo ich dachte, oh, jetzt das könnte interessant sein. Da war auch wieder so ein Science-Fiction-Element mit drin, mit kosmischen Mächten. Sowas kommt dann gar nicht mehr vor.
Nee,
und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie der Film ausging. Also,
weiß ich nicht mehr. Nee, sollte jetzt auch nicht, selbst wenn du es könntest, würde ich jetzt nicht empfehlen, dass wir vorbeigehen zu spoilern. Ich fühle, glaube ich, ähnliche Gefühlslage zu The Box. Für mich ist halt die Prämisse unwiderstehlich, weil es eben so eine Variation ist ja von dieser Geschichte um die Affenpfote, du hast 3 Wünsche frei und für jeden deiner Wünsche stirbt eben jemand bei The Box, das ist ähnlich, basiert glaube ich auf einer Short Story von Richard Matheson, wurde auch mal für die Twilight Zone adaptiert und das ist eben genau das richtige Format für diese Art von Geschichte, ist eben so ein Format, wo du 30, 40 Minuten hast und The Box ist eben auch diese 30, 40 Minuten und die sind auch ganz cool und die Besetzung ist gut, ich mag Cameron Diaz, ich mag James Marsden, aber dann geht der Film eben noch 70, 80 Minuten weiter.
Ja.
Und ich saß auch irgendwann da und dachte, warte mal, das ist alles so uninteressant.
Und er hat eben nichts von diesen Qualitäten, die man auch bei Southland Tales sagen kann, da sind ja Qualitäten da. Er hat ja wieder das Auge und er hat das Gespür für die Musik. Das fehlt ja alles bei The Box.
Ja, ja.
Das ist alles nicht mehr da. Auch ich fand, der sah auch langweilig aus.
Ja, er sieht langweilig aus, er wird einfach banal und komplett austauschbar und verliert komplett mein Interesse draus. Also, was wie immer gut ist, ist auch hier spielt Holmes Osborne mit, wie in allen seinen Filmen. Der ist immer gut. Und das war's auch.
Also ich muss sagen, gerade bei Donnie Darko war ich immer ein Riesenfan von Richard Kelly. Eben, klar, wer nicht? Ein Typ, der im gleichen Alter ist wie du, macht hier so einen tollen Film und ich war gespannt auf Southland Tales und auch wenn das, ja, wie gesagt, ein Trainwreck ist, hat er absolut unterhaltsame Qualitäten.
Mhm.
Und man sieht auch, dass da Talent da ist, aber das sehe ich jetzt bei seinem anderen Film nicht und ich würde mir zwar wünschen, klar, neuer Richard Kelly Film, alles klar, gucke ich mir an. Aber ich habe halt da fast so auch ein bisschen so das Gefühl, vielleicht geht es so wie vielen anderen Regisseuren, eben Shane Gruth zum Beispiel, der ja seine Hollywood-Karriere oder seinen Hollywood-Film ja auch nicht vom Boden kriegt. Oder Vincenzo Natali, der ja auch jeder gefeiert hat mit Cube und
der aber gut im Geschäft ist, einfach im Fernsehen. Und ich habe auch mal Interviews mit Natalie jetzt gehört und der sagt ja auch mittlerweile einfach, ich verdiene damit, dass ich, wenn ich habe eine Episode Hannibal oder von einer HBO-Serie inszeniere, Leftovers oder so, hat er einiges, glaube ich, gemacht, verdiene ich einfach 10-mal so viel daran,
ja, wahrscheinlich.
Als wenn ich einen eigenen Film produziere.
Also ich verstehe es jetzt eigentlich auch gar nicht. Ich meine, jetzt jemand so wie Richard Kelly wäre ja eigentlich prädestiniert für irgendwas, was Netflix wäre.
Also ja, natürlich, wie bei Natalie in The Tall Grass oder so. Also, geht ja.
Ja, ne? oder einfach so oder eine Folge Black Mirror.
Ja,
na klar. Sowas. Oder ein paar Folgen oder eine Staffel Stranger Things. Lass ihn das mal machen.
Was man immer wieder liest, ist einfach von Menschen, die sich so in Hollywood verscherzen, die einfach so Personae non grate oder wie auch immer sind, die einfach so, so cancelled sind, wie man heute sagen würde, die einfach nichts mehr kriegen, weil sie sich mit Leuten an entscheidenden Stellen versaut haben. Und bei Richard Kelly scheint es wirklich so, weil auch wenn du bei dem in die IMDb guckst, da ist einfach nichts mehr nennenswertes seit 2009, außer mal eine Danksagung irgendwo oder eine Mitwirkung in einer Dokumentation zu Donnie Darko.
Ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass da auf der neuen Arrow-Dokumentation vielleicht da ein bisschen was ist, aber nichts.
Nee, ist nichts.
Da. Also da ist wirklich Funkstille und vom Erdboden verschluckt.
Ja. Er hat noch einen Film namens Operation Endgame mitproduziert. Das war 2010 und seitdem ist es so, ja, ist es still geworden.
Ja, also wenn man auch die Wikipedia liest, dann stand da zwar drin, Projekte am Laufen, aber nichts daraus geworden. Und Kevin Smith hat ja nochmal 2016 da groß die Wirbeltrommel gerührt. Das ist der beste Regisseur. Sollte ihm doch bitte ein Projekt geben und Vertrauen in ihn haben.
Ja, ist aber Kevin Smith, also der Berufsbild aus Bullshit-Talking gemacht hat, also Trash-Talking, das ist so ein bisschen.
Das Jay and Silent Bob Remake ist der beste Film aller Zeiten.
Ja,
Yoga-Hausers.
Genau. Ja, er hat so ein ganzes Stand-Up-Programm darauf gebaut, irgendwie Leute total zu bashen, die Mega-Karrieren haben und irgendwie Leute hochzuquatschen, zu hypen, die überhaupt keine Karrieren haben. Also insofern, Kevin Smith ist da vielleicht nicht der beste Ratgeber. Ansonsten, ich meine, er ist vielleicht auch mit den falschen Leuten da verbrüdert. Er sagt auch Eli Roth Dankeschön im Director's Cut von Donnie Darko. Und Eli Roth ist ja auch so jemand, der ich weiß auch nicht. Sich an den Ratzing hat sich bis auch für die meisten auch nicht so als fruchtbar erwiesen. Also.
Ja.
Ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch keinen Kaffeesatz lesen. Ich würde mir wünschen, was von ihm zu hören, und ich hoffe, es hat keine gesundheitlichen oder sonst wie persönlichen tragischen Umstände, dass er eben von ihm nichts mehr zu hören ist, sondern eben auch einfach vielleicht Pech, und ich hoffe, er kommt zurück. Weil es auf jeden Fall, er ist ein interessanter, und Donnie Darko, wir sollten dann vielleicht auch auf einer positiven Note enden, ist wirklich so als Debüt-Langfilm eine bemerkenswerte Leistung, trotz aller Einschränkungen, die ich jetzt ihm da angehaftet habe. Ein toller, ein wirklich sehr, sehr bezaubernder Film und wie gesagt, als Lieblingsfilm prädestiniert. Nicht meiner, genau. Aber der von anderen gerne.
Genau, ja, wie du gesagt hast, so ein Debüt. Wäre schön, wenn man eben jungen Regisseuren die Chance ermöglicht, dass die so ein Debüt wie Donnie Darko ist, abliefern können.
Ja.
Und da hat der Film und auch Regisseur Kelly fast alles richtig gemacht.
Ja, absolut. Michael, hören wir uns bald wieder?
Sehr gern.
Ja. Wir tüfteln noch ein bisschen an der zweiten Staffel von ABC des Films. Die kommt bestimmt. Ja. Bis dahin empfehlen wir, alle alten Folgen nachzuholen. Kann man so wegsnacken. Das sind 24 Episoden, rund 20 Minuten. Und mit einer Menge Filmtipps. Man kann sich jetzt selber rausfinden, welche Buchstaben wir ausgelassen haben. Aber wenn wir das nochmal machen, nehmen wir sie mit. Und mal gucken, in welcher Form wir das machen. Dann vermutlich so ab plus minus früher Herbst, schätze ich mal.
Genau.
Ja.
Wir freuen uns.
Ja. Vielen Dank, Michael. Bis bald.
Ja, bis dann. Tschüss.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.